HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
Meinen Sie, der SUV-Fahrer wird zu Unrecht gedisst?
Ja, aber es war doch schon immer so, wenn ein Mensch ein schönes Auto gefahren ist, hieß es doch gerade auch, wenn da eine Frau am Steuer ist, heißt es doch immer, aber ein großes Auto fahren. War doch schon immer so.
Mein Maserati fährt 210. Schwupp, die Polizei hat's nicht gesehen. Das war Spaß.
Bis 20 Kilometer pro Stunde drüber kostet ab heute alles doppelt so viel.
Wir erhoffen uns davon, dass dann Raser abgeschreckt werden.
Ich will fahren, ich will fahren.
Der fließende Verkehr ist immer leider definiert als der fließende Autoverkehr. Und das führt dazu, dass wirklich alles an sonst herumgehenden Ordnung, ob es jetzt Ampelschaltungen sind, ob es Einführung von 30er-Zonen sind, ob es Zebrastreifen sind oder was auch immer, alles ist dem immer zu unterzuordnen.
Man sollte sich mal genau überlegen, ob man wegen 3 oder 4 Minuten das Leben von sich selbst und natürlich auch von anderen riskiert.
Sage ich ganz ehrlich, solange die Politik da jetzt nicht irgendwie einen Riegel vorschiebt, verzichte ich jetzt auch nicht drauf, sage ich mal.
Ab heute sollen Sie oder sollen wir mal wieder ausgebremst werden, nämlich diejenigen von uns, die nicht in die Bahn oder aufs Fahrrad, sondern ins Auto steigen, um von A nach B nicht nur zu fahren, sondern zu rasen. Und die dort angekommen einfach parken, wo sie wollen und wie lange sie wollen und egal, ob sie das dürfen. Sie alle müssen bei Verstößen von heute an tiefer in die Tasche greifen, als sie das Gaspedal durchtreten können. Das ist jedenfalls das Prinzip Hoffnung, das zwischen den Seiten des neuen Bußgeldkataloges steckt. Die Hoffnung, dass die Bußgeldbescheide wie Stoppschilder wirken. Aber wäre Durchfahrt verboten nicht das viel bessere Signal? Abbremsen, anhalten, aussteigen und am besten das Auto gleich abschaffen, müsste das nicht die eigentliche Botschaft sein? Denn Abgase und Staus, die Enge in unseren Städten und das Hauen und Stechen beim Versuch, dort voranzukommen, all das stinkt und schreit doch zum Himmel. Aber die große Liebe zum Auto, die starke Lobby der Industrie und die riesigen Lücken im ÖPNV gewinnen immer wieder die Oberhand. Vertreiben wir also alle Autofahrenden, uns eingeschlossen, wenn nötig, aus dem zweifelhaften Paradies und bahnen wir uns über emotionale, aber auch strukturelle Barrieren hinweg einen Weg ins gelobte Land, wo der Verkehr ganz ohne Autos endlich wie Milch und Honig fließen kann. Nur natürlich nicht so zäh wie Honig. Vollbremsung für die Autofahrer, Freiraum für die Innenstädte, so heißt diesmal der Tag in HR2 Kultur. Und wir lassen als erstes die Fahrzeuge an uns vorüberbrettern, die in den Augen vieler Menschen für den stärksten Leidensdruck in unseren Innenstädten sorgen. Die Sport Utility Vehicles, abgekürzt SUV. Die wörtlich übersetzt sportliche Nutzfahrzeuge sind, aber wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes oft als Stadtgeländewagen bezeichnet werden. Was haben solche Autos in der Stadt verloren, fragen sich viele. Aber vielleicht könnte man antworten, gerade solche Autos und die Art, in der sie manchmal gefahren werden, machen die Stadt früher oder später zu einem gefährlichen Gelände, in dem man dann tatsächlich einen Geländewagen braucht. Mehr darüber von meinem Kollegen Tobias Lübben.
Allein in Frankfurt sind rund 30.000 dieser Autos unterwegs. Und das gefällt nicht jedem, wie eine Zufallsumfrage im Stadtteil Bornheim zeigt.
Ich finde sie furchtbar hier in der Stadt. Zu groß. Brauchen wir doch gar nicht.
Ich finde sie toll. Sie sehen super aus, sind schick. Aber ich würde mir so ein Ding nie kaufen wegen dem Benzinverbrauch.
Umweltverpestung, nehmen riesen Parkplätze ein.
Einer der vielen SUV-Fahrer in Frankfurt ist der Unternehmensberater Michael Rubin. Er fährt seit 7 Jahren Porsche Cayenne und kennt die Emotionen, die so ein Auto auslösen kann.
Es gibt in Frankfurt leider sehr viele Autohasser. Es gibt viele Leute, die denken, Autos gehören nicht zur modernen Zeit. Nein. Und nochmal nein. Erstmal, Auto ist genauso ein Verkehrsmittel wie alles andere. Und gerade SUV, universelles Fahrzeug, um schnell und einfach Alltag zu erledigen.
Er nutze seinen SUV zum Beispiel für Geschäftstermine, aber auch um seine gehbehinderte Mutter zu fahren oder einen Bootsanhänger zu ziehen. Denn Rubin ist Hobbysegler. Nur für eins nutzt er sein als Geländewagen zugelassenes Auto nicht. Fürs Gelände.
Nein, habe ich auch nicht vor.
Autos mit Geländeoptik für den ganz normalen Straßengebrauch. Dieses Konzept kam Mitte der 90er Jahre auf. Viele SUV sind größer und schwerer und so gut wie alle sind höher als normale Pkw. Der Autohistoriker Kurt Möser vom Karlsruher Institut für Technologie findet das bemerkenswert. Denn hoch seien Autos vor allem zu Beginn der Entwicklung gewesen.
Die Autos wurden aber dann im Verlauf der Geschichte niedriger, windschlüpfriger. Die Straßen wurden eben auch besser. So dass man sagen kann, SUVs sind heute eigentlich von der Funktionalität her tatsächlich ein Rückschritt.
Aber eine Realität, auf die sich längst auch schon die Stadt- und Straßenverwaltungen einstellen. So werden vielerorts die Parkplätze vergrößert, damit auch große Geländewagen hineinpassen. Und an Autobahnbaustellen werden inzwischen etwas breitere Ausweichfahrspuren eingerichtet. Der Frankfurter SUV-Fahrer Michael Rubin kennt das Platzproblem auf manchen Straßen, aber
ich muss mich nicht rechtfertigen, weil seit Jahren nutze ich dieses Auto einfach bewusst und fahre ich nicht einfach so spazieren oder einfach, wenn ich auch gleiches Ziel mit einem Fahrrad oder zu Fuß erreichen kann.
Das sagt ein SUV-Fahrer aus Frankfurt. Und einige Augenblicke zuvor hat er fast beiläufig einen Satz gesagt, den wir jetzt mal psychologisch vertiefen wollen. Und zwar mit dem Diplompsychologen Jörg Michael Sohn. Er betreibt eine verkehrspsychologische Praxis in Hamburg. Guten Tag, Herr Sohn.
Guten Tag.
Der SUV-Fahrer, den wir eben gehört haben, hat gesagt, das Auto ist ein Verkehrsmittel wie jedes andere. Sie haben sich nun ausgiebig mit den Besonderheiten des Autos als Verkehrsmittel befasst und mit der besonderen Art und Weise, wie wir Menschen unterbewusst dieses Verkehrsmittel wahrnehmen, wenn wir selbst am Steuer sitzen. Worin liegen denn diese Besonderheiten?
Eine Besonderheit liegt darin, dass, ich sage das mal so zugespitzt, wir sind als Menschen fürs Autofahren nicht gebaut. Das heißt, wir machen bestimmte Schätzfehler, bestimmte Verhaltensfehleinschätzungen und wir haben uns, geben uns der Illusion hin, dass wir bestimmte Sachen damit erreichen, die wir nicht erreichen können. Bei den SUVs ist es noch ein Problem, dass tatsächlich auch die Autoindustrie zum Teil davon überrascht wurde, wie das lief, weil das wurde anfangs ja gekauft von Senioren. Das heißt, die sind auch durchaus bequem zum Einsteigen und das macht einen Reiz aus, nicht nur sozusagen das etwas massive, aggressive.
Sie haben ja auch mal gesagt, man macht sich als Autofahrer Illusionen über die eigene Geschwindigkeit im Auto. Inwiefern?
Wir sind schlecht in der Lage zu schätzen, was so Zeitgewinne sind. Ich erlebe immer wieder mit meinen Klienten, dass tatsächlich, wenn man mal durchrechnet, das bringt es eigentlich für sie, wenn sie schneller fahren, dass da verblüffend geringe Zahlen rauskommen und die meisten Leute viel höhere Zeiteinschätzungen für möglich halten. Auch Risikoanalysen sind sozusagen etwas schwer zu machen. Wir neigen dazu, Risiken zu unterschätzen. Wenn wir mit 30 Kilometer mit dem Fahrrad langfahren und uns vorstellen, wir fahren gegen eine Mauer, merken wir sofort, wir zucken innerlich zusammen. Beim Auto ist 30 Kilometer eine subjektiv ganz langsame Schrittgeschwindigkeit, obwohl auch die Energie, die dahinter steht, auch durchaus dramatisch sein kann.
Das heißt, man bildet sich beim Überholen eines Autos ein Auto überholt zu haben, das mit Fußgängertempo unterwegs ist, weil wir eben in diesen Fußgängerkategorien denken.
Ganz so sicher nicht, weil ich dann sozusagen etwas schnell an denen vorbeifahre. Aber was, womit Sie recht haben, ist, dass wir tatsächlich bestimmte Erfahrungen, die wir gemacht haben, als Fußgänger auf die Autofahrerei übertragen und damit in die Irre laufen. Wir haben alle sowas mal erlebt, dass wir auf einer Autobahn lange Zeit gefahren sind und irgendwo mal vor Würzburg oder wo auch immer einen auffälligen LKW überholt haben. Und 100 Kilometer weiter fahren wir runter auf die Raststätte, um Kaffee zu trinken und dann kommt dieses Auto vorbei. Und wir wundern uns und sagen, das kann nicht sein, muss geflogen sein.
Nun scheinen ja sehr viele Menschen das zu tun, was nun mit Hilfe des neuen Bußgeldkatalogs strenger geahndet werden soll. Sie rasen, sie drängeln und wenn sie angekommen sind, dann parken sie gerne auch mal dort, wo sie nicht dürfen. Was bringt denn autofahrende Menschen dazu, sich so zu verhalten?
Zum Teil ist es, glaube ich, einfach ein Frust. Weil das Automobil hat ja im Namen so das Versprechen. Ich kann jederzeit von A nach B fahren, aus eigener Kraft, aus eigenem Willen. Die Realität, die ich erlebe, ist aber, ich bin in Verkehrsströme eingereiht, die ich nur begrenzt beeinflussen kann. Im Grunde genommen macht es keinen großen Unterschied, ob ich in der S-Bahn fahre oder mit einem Auto in einer Fahrzeugschlange. Ich bin darauf angewiesen, dass mich ein Verkehrsstrom zum Ziel trägt. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was ich eigentlich mir erhofft habe vom Autofahren und dem, was die Realität ist, macht sowas aus wie die Bereitschaft, auch in kritischen Situationen etwas stark zu reagieren, aggressiv zu werden.
Sie führen ja in Ihrer Praxis sogenannte medizinisch-psychologische Untersuchungen durch. Da müssen Leute hin, die wegen eines schweren Verstoßes ihren Führerschein abgeben mussten. Welche Erklärungen hören Sie denn von diesen Leuten selbst für ihr Verhalten?
Bei den Leuten, wo es nicht um Alkohol geht, ist ein typischer Dreisatz. Erstens sagen sie, ich war es nicht. Zweitens, es war nicht gefährlich. Und drittens, alle anderen machen es auch so. Das heißt, die meisten Leute tun so, als ob sie eigentlich keine andere Möglichkeit haben, als so zu fahren, wie sie fahren. Dabei haben wir durchaus viel mehr Verhaltensänderungsmöglichkeiten, als wir uns vorstellen.
Was dieses zweite Argument angeht, viele, da will ich mich auch gar nicht ausnehmen, haben den Eindruck, dass den Rasern, die auf der Autobahn an einem vorbeibrettern, gar nichts passiert. Da sieht man niemals irgendeinen starren Kasten blinken. Wer aber innerorts mal so ja knapp 20 km/h drüber ist, der kriegt dann sofort ein Foto und den entsprechenden Bescheid dazu. Manche Ortsteile machen überall Tempo 30, auch in einer breiten Straße, wo keiner auf die Idee käme. Ist es dann so von der Hand zu weisen, dass dann viele sagen, ich fühle mich da ungerecht behandelt?
Es ist zumindest verständlich, dass damit eine gewisse Kritik hervorgehoben wird, weil wir in dem Augenblick, wo wir die offizielle richtige Geschwindigkeit, die wir fordern, mit dem straßenbildlichen Übereinstimmung kriegen können, fällt es uns schwer, das zu tun. Das heißt konkret, dass Sie sagen, wenn die Straße breit ist, keine Hindernisse, keine Verschwemmung der Fahrbahn, keine typische Wohngegendatmosphäre ist, dann fällt es uns schwer, darauf zu achten und uns daran zu halten, wenn da 30 steht.
Jörg Michael Sohn, Verkehrspsychologe in Hamburg. Vielen Dank bis hierher. Wir werden später nochmal miteinander sprechen. Hören wir uns zunächst mal an, mit welchen Bußgeldern diejenigen in Zukunft rechnen müssen, die sich beim Autofahren einen Verstoß zu Schulden kommen lassen, zum Beispiel gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Parkverbote. Und horchen wir dabei auch mal in uns hinein und fragen wir uns, wie abschreckend diese Bußgelder auf uns wirken. Unser Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann hat für uns im Katalog geblättert.
Der neue Bußgeldkatalog soll Radfahrer und Fußgänger besser schützen. Wer zum Beispiel auf einem Geh- oder Radweg, auf einem Schutzstreifen oder in zweiter Reihe hält oder parkt, muss deutlich mehr Bußgeld zahlen. Zum Beispiel 55 statt bisher 20 Euro für das Parken in zweiter Reihe. Noch teurer wird es, wenn jemand auf einem Geh- oder Radweg behindert oder gar gefährdet wird. Also beispielsweise ein Fußgänger auf eine stark befahrene Straße ausweichen muss. Bis zu 80 Euro sind dann fällig. Neu ist, wer sein Auto auf einem Parkplatz für Elektroautos oder Carsharing-Fahrzeuge abstellt. 55 Euro Strafe drohen dann. Raser müssen in vielen Fällen jetzt das Doppelte zahlen. Innerorts, zum Beispiel 16 bis 20 Stundenkilometer zu schnell, kostet 70 Euro statt bisher 35. Wer außerhalb von Ortschaften 16 bis 20 Stundenkilometer zu schnell fährt, zahlt 60 statt bisher 30 Euro, wenn er erwischt wird. Und je schneller, desto teurer wird es. Punkte in Flensburg gibt es dann noch obendrauf. Neu ist auch, wer keine Rettungsgasse bildet oder sie selbst befährt, um schneller voranzukommen, muss zum Bußgeld von bis zu 320 Euro auch noch mit einem Monat Fahrverbot rechnen. Der neue Bußgeldkatalog war eine schwierige Geburt. Mehrere Bundesländer wollten Rasern schneller den Führerschein abnehmen. Damit hatten sie sich nach langen Verhandlungen mit dem Bund auch durchgesetzt. Doch dann wurden die neuen Regeln wegen eines Formfehlers gestoppt. Es folgte ein politischer Streit mit dem Ergebnis, dass die härteren Fahrverbotsregeln nun doch nicht kommen. Stattdessen eben die höheren Bußgelder. Die bringen aber nur etwas, wenn die Verstöße auch entdeckt werden. So fordert die Deutsche Verkehrswacht mehr Polizeikontrollen, insbesondere an Gefahrenstellen.
Der neue Bußgeldkatalog mit freundlichen Empfehlungen all denen überreicht, die mit dem Auto rasen oder parken, wo sie das nicht dürfen. In Stenkelfeld, dem berühmt-berüchtigten norddeutschen Landkreis, den man auf keiner Landkarte findet, der aber den Tag in HR2 Kultur schon oft bereichert hat, in Stenkelfeld also wäre ein solcher Bußgeldkatalog wohl nicht mal in Ansätzen durchsetzbar. Denn dort gibt es sogar ein Kamikaze-Training für Fahrradkuriere.
So, Sascha, jetzt das volle Tempo aufnehmen.
Tja,
Bürgersteigbreite voll ausnutzen. Den Kinderwagen enger passieren. Jetzt die Oma wegklingeln. Und nicht ausweichen. Da haben wir es wieder.
Mehr Tempo für Fahrradkuriere ist das Ziel eines Lehrgangs des Zentralverbands Deutscher Kurierdienst e.V. Rund um die Jan-Ulrich-Gedenkstätte hat Übungsleiter Eckhard Oeltig einen anspruchsvollen Parcours abgesteckt. Welche Fehler gilt es auszumerzen?
Ja, Sie haben es ja gerade selber gesehen. Ja. Der Sascha Hörgerin guckt sich nach einem harmlosen Rempler völlig unnötig nochmal nach der Fußgängerin um. Hm. Bei Tempo 65 kommt man da fast zwangsläufig von der Ideallinie weg. Und dann reicht normalerweise ein geparktes Auto oder wie hier so ein Bauschuttcontainer. Guck, da hängt er jetzt drauf. Ne? Selber schuld, sag ich mal. Und das kostet natürlich wertvolle Sekunden bei der Zustellung. Besonders schwierig wird es erfahrungsgemäß mit den Aushilfskräften vom Kurierdienst Pöppelmann Pedaloblitz. Also Leute, die für 6 Kilometer gut und gerne 2 Minuten brauchen, ne? Und damit das ganze Kurierwesen lächerlich machen. Warte mal. Tobias, da gibt's nichts zu bremsen. Ein Hund ist eine Sache. Für jeden Pinscher gehen die hier in die Eisen. Ne? Gestern wollte er vorm Linksabbiegen schon wieder den Arm rausnehmen, wie unsere Oma beim Pfingstausflug. Ne? Zum Verzweifeln ist das.
Wie reagiert denn nun die Bevölkerung auf den Fahrstil ihrer Absolventen?
Ja, meistens zu spät. Kaum hat einer mal einen Krückstock in der Hand oder ist schwanger, glauben die gleich, sie wären unter Naturschutz und können auf dem Bürgersteig spazieren gehen. Ne?
Ja, das soll's von hier gewesen sein. Mehr Tempo für Fahrradkuriere und damit...
Oh, endlich mal, Markus! Aber jetzt schnell wieder auspendeln, nichts passiert. Und nächstes Mal den Ellbogen noch früher raus.
Wie in Stenkelfeld Fahrradkuriere trainiert werden, wir werden später nochmal in diesen berühmt-berüchtigten norddeutschen Landkreis schalten und uns noch andere innovative Verkehrsideen anhören. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Vollbremsung für die Autofahrer, Freiraum für die Innenstädte, so haben wir diesen Tag genannt. Und es geht uns um mehr als nur um Bußgelder gegen schnelles Fahren oder falsches Parken. Es geht uns um die Frage, wie generell das Miteinander im Straßenverkehr in Zukunft geregelt sein sollte und inwiefern und in welchem Umfang insbesondere das Auto eigentlich noch zu diesem Miteinander gehören soll. Denn auch da, wo Autos oft gar nicht rasen können, wo sogar mehrspurige Straßen de facto zu Parkplätzen werden, weil sich zu viele Autos auf einmal auf ihnen fortbewegen wollen, auch da sorgen Autos für Verdruss, weil sie die Innenstädte verstopfen, sodass kein Mensch mehr so recht vorankommt, ob er nun im Auto sitzt oder auf andere Weise unterwegs ist oder sein will. Und in der Hauptstadt unseres Nachbarlandes Frankreich, in Paris, will die dortige Bürgermeisterin Anne Hidalgo genau das ändern, berichtet unsere Korrespondentin Julia Borutta. Die Bürgermeisterin will nämlich die französische Hauptstadt zur grünen Vorzeigemetropole machen, indem sie Prachtstraßen zu Fahrradwegen umbauen und alle Autos vom Seineufer verbannen lässt. Bei den einen trifft sie mit dieser Politik einen empfindlichen Nerv, bei anderen dagegen den Nagel auf den Kopf.
Das ist doch hier die absolute Anarchie. Die Fahrräder, die Scooter, die Elektroroller, das geht einfach alles viel zu schnell. Richard sitzt bei offenem Fenster in seinem Taxi, Place de la République im 11. Arrondissement, der Inbegriff des hippen, quirligen Paris. Neben ihm auf dem Bürgersteig mogelt sich ein schwerer Motorroller durch, auf der Suche nach einem Stellplatz. Ich folge ihm. Kommen Sie jeden Tag mit dem Motorroller in die Stadt? Ja, vor 3 Jahren bin ich noch mit dem Auto gefahren, aber da brauchte ich 1,5 Stunden eine Strecke. Mit dem Motorroller 25 bis 30 Minuten, wenn ich mich zwischen den Autos durchschlängele. Die Place de la République grenzt an einen der Innenstadtbezirke, die das rot-grün regierte Rathaus in Zukunft komplett autofrei machen will. Auch Motorrad- und Vespa-Fahrer sind im Visier. Ab 2022 müssen sie für ihre Parkplätze zahlen. 3 Euro die Stunde oder 90 Euro im Monat. 90 Euro im Monat, da komme ich ja auf über 1000 Euro im Jahr. Angeblich soll sich da ja der Arbeitgeber mit der Hälfte beteiligen. Aber wenn das nicht klappt, keine Ahnung. Dann muss ich mir wohl außerhalb bei mir in der Banlieue Arbeit suchen. Die Verkehrspolitik von Bürgermeisterin Anne Hidalgo und ihren grünen Mitstreitern betrifft alle und stellt alles auf den Kopf. Eine Operation am offenen Herzen. Die prächtige Rue de Rivoli entlang der Tuilerien und des Louvre darf nur noch von Rad-, Bus-, Taxifahrern und Lieferanten genutzt werden. Im Lockdown vorübergehend eingeführte Fahrradstraßen bleiben bestehen. Seit der Pandemie sind 65% mehr Radfahrer unterwegs. Hidalgo gibt ihnen die Vorfahrt. Frau Hidalgo hat sicher sehr gute Ideen, aber die Umsetzung ist völlig irrsinnig. Und deshalb ist das Radfahren in Paris wahnsinnig gefährlich. Blondine schließt ihr blaues Elektrofahrrad ab. Die 65-Jährige ist überzeugte Radfahrerin. Ihre Politik hat Paris in Stress versetzt. Unvorstellbarer Stress für alle. Hidalgo, die Unbeirrbare, die Unbelehrbare. Wir setzen in diesem Jahr das um, wofür wir gewählt worden sind, den Umbau unserer Stadt. Mit knapp 1,5 Milliarden Euro Investitionen in mehr Natur, wo immer es möglich ist. Die Place de la Concorde und die Champs-Élysées sollen verkehrsberuhigt und grüner werden. Ganze Straßenzüge wie am Canal Saint-Martin werden wochenends bereits jetzt zu Flaniermeilen für Familien. Dieselfahrzeuge dürfen ab 2024 nicht mehr ins Stadtzentrum. Während es Hidalgo mit der grünen Wende gar nicht schnell genug gehen kann, fühlen sich viele Pariser überfahren und gegängelt. Das ist doch indiskutabel, meint dieser Autofahrer zur kürzlich eingeführten Beschränkung auf Tempo 30. In Paris ist doch eh immer alles verstopft. Wir kommen doch ohnehin oft nur mit 15 km/h voran. Das ändert doch dann gar nichts. Tut es doch, meint Hidalgo. Es macht das Auto unattraktiv. Im Gegenzug werden Metrolinien verlängert oder neu gebaut, neue Buslinien eingeführt. Insgesamt 200 Kilometer mehr Strecke. Doch Hidalgos Vision einer Stadt, in der alle lebensnotwendigen Dinge in nur 15 Minuten zu Fuß zu erreichen sind, liegt noch in weiter Ferne. Bis dahin gilt wohl, was Radfahrerin Blondine sagt.
Tout le monde devient fou à Paris.
Alle werden verrückt in dieser Stadt.
Eindrücke unserer Korrespondentin Julia Borutta aus Paris, wo Bürgermeisterin Anne Hidalgo die Stadt für Autos unattraktiv machen will, indem sie zum Beispiel Prachtstraßen zu Fahrradwegen umwidmet. Wie man es anfangen kann, eine Stadt umzugestalten zu Lasten des Autoverkehrs und so, dass sich auch Menschen, die zu Fuß gehen, sicher in dieser Stadt fühlen, das erforscht seit einigen Jahren Professor Jochen Eckhardt, Verkehrsökologe an der Hochschule Karlsruhe, und er hat es direkt vor seiner Haustür erforscht im Rahmen eines Pilotprojekts in und mit der Stadt Karlsruhe. Guten Tag, Herr Professor Eckhardt.
Guten Tag, hallo.
Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Wir haben eine neue Forschungsmethode angewandt. Das nennt sich Realexperiment. Wir haben erstmal geschaut, was bringt die Leute zum Zu-Fuß-Gehen, was stört sie beim Zu-Fuß-Gehen. Aus diesen Daten haben wir dann zusammen mit den Bürgern und der Stadt und den Wissenschaftlern abgeleitet, was könnten denn so temporäre Experimente sein. Also Sachen, die man für 2-3 Monate unter wissenschaftlicher Begleitung ausprobiert, um die Wirkung zu erfahren. Das haben wir dann für ausgewählte Maßnahmen gemacht. Das wissenschaftlich begleitet und dann gemeinsam mit den Bürgern, mit der Verwaltung und der Wissenschaft gelernt, wie wir denn vorangehen können.
Das heißt, Sie haben einmal aus der Fußgängerperspektive sich eine Stadt angeschaut, während ja Städte, das ist jedenfalls der Eindruck, den man immer hat, sehr häufig aus der Autofahrerperspektive gestaltet und geplant werden. Da müssen Sie doch auf gewaltige Kontraste gestoßen sein.
Die Fußgängerperspektive kennen wir ja auch. Die nehmen wir ja alle täglich ein. Ja, auf dem Weg zum öffentlichen Nahverkehr, auf dem Weg vom Stellplatz zum Haus. Wir sind ja häufig auch als Fußgänger unterwegs, haben das jetzt aber, weil es so selbstverständlich ist, ignorieren wir das häufig, wie diese Perspektive aussieht, und haben uns das jetzt aber mal im Detail angeschaut. Und was dabei rauskommt, sind sehr, sehr vielfältige kleine Sachen, die einem wichtig sind. Es ist einem wichtig, Sachen nahe sind. Es geht Sachen um die Verteilung von Platz, wem gehört wie viel Platz. Und es geht sehr, sehr viel um die Koexistenz von Fußgängern mit Radfahrern, mit Autos auf gemeinsam genutzten Flächen.
Wir haben eben im Bericht aus Paris gehört, dass die Verkehrspolitik der dortigen Bürgermeisterin, die ja eigentlich verkehrsberuhigend wirken soll, bei vielen Menschen gleichwohl Stress auslöst. Auch Sie haben ja im Rahmen Ihres Pilotprojekts ja vorübergehend zumindest Fakten geschaffen, indem Sie dann manche Zonen dann eben auch zu Fahrrad- und Fußgängerzonen deklariert haben. Welche Erfahrungen haben Sie denn dann in Karlsruhe gemacht? Welche verschiedenen Phasen von Reaktionen hat es da gegeben?
Das ist ganz interessant. Wir haben das in verschiedenen Standorten gemacht. Einen Standort haben wir zum Beispiel erst sehr viel Mühe gegeben, alle Bürger rund um diesen Standort zu beteiligen. Aber es war nur schwer, sie zu erreichen. Aber sobald sie einmal so eine temporäre Maßnahme auf die Straße markiert haben und für jeden jeden Tag sichtbar und erlebbar ist, kommen sie plötzlich mit viel mehr Leuten in Kontakt und in Diskussion. Und das Feedback, was man davon bekommt, kann dann durchaus sehr gemischt sein. Wir hatten da unterschiedliche Erfahrungen gehabt. Wir hatten ein Projekt gehabt, da haben sich sozusagen die Meinungen im Laufe des Projektes leider eher zugespitzt. Ja, also die sind mehr und mehr eher zu ihren Extremen gegangen, dass sie es entweder sehr gut oder sehr schlecht fanden. Aber wir hatten auch andere Experimente gehabt, wo man gemeinsam zum Eindruck gekommen ist, ja, so ist es dann doch besser.
Ebenso wie die Pariser Bürgermeisterin haben auch Sie bei Ihrem Pilotprojekt dem Autoverkehr Grenzen gesetzt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das ohne Widerstände abgegangen ist. Was haben die Leute zu Ihnen gesagt, die ja sehr auf das Auto setzen und ja berechtigt oder nicht auch meinen, darauf angewiesen zu sein?
Ja, wir wollen ja eigentlich nicht das Auto Grenzen setzen. Das ist gar nicht so sehr die Sache, sondern wir wollen eher...
Aber es kann die Wirkung sein dessen, was Sie tun.
Genau, das ist die Wirkung auch davon. Aber wir wollen ja eigentlich erstmal anderen Verkehrsteilnehmern den Raum und den Platz geben, den sie brauchen und eine höhere Qualität für alle schaffen. Und dies kommt na klar jetzt nicht bei allen dann erstmal gleich an. Aber wenn es zum Wohle aller ist und das dann auch sozusagen nachvollziehbar ist, ist das durchaus so ein Feedback, was man davon bekommt, sagen ja, wir hätten das gemacht. Und jetzt ist das Interessante bei unseren Experimenten, wir probieren das ja nur für 2-3 Monate mal temporär aus. Und das Schöne ist, im ersten Monat, in der ersten Umgewöhnungsphase, da bekommt man sehr, sehr viele Rückmeldungen, auch sehr viele negative. Wenn die Leute sich erst einmal so ein, zwei Monate dran gewöhnt haben und auch sozusagen die nicht nur das ist, was sie sehen, was sie ändern müssen, sondern auch welche neuen Möglichkeiten sich ergeben, ja, dann wird es zunehmend positiver, das Feedback, was man bekommt.
Haben denn Ihre Forschungen, Ihre Studie, Ihre Modellversuche irgendwelche praktischen Auswirkungen in der Stadt Karlsruhe gehabt oder haben Sie noch?
Ja, haben sie, weil wir hatten das ja zusammen mit der Stadt gemacht und sie haben festgestellt, dass dieses temporäre Experimentieren, etwas, wo man sich nicht einig ist, was ist die Wirkung, wie wird das denn sein, einfach mal ausprobieren, eine Lösung ist, die sehr, sehr hilfreich auch für die Stadt ist. Weil häufig hat man die Sache, dass man sich irgendwo nicht traut, Sachen umzusetzen und wenn man sagt, man macht es mal temporär, probiert es aus, lernt gemeinsam, kommt man sozusagen einen Schritt weiter und so ein bisschen aus dieser Klemme, dass man sich vor nicht weiß, was man machen soll, sich nicht traut, einen Schritt vorwärts zu gehen. Und deshalb ist das eine Form dieser Experimente, die jetzt die Stadt Karlsruhe auch noch weiter betreibt.
Professor Jochen Eckert, Verkehrsökologe an der Hochschule Karlsruhe, ganz herzlichen Dank. Vollbremsung für die Autofahrer, Freiraum für die Innenstädte, der Tag in HR2 Kultur. Und wir gehen jetzt nochmal in den Landkreis Stenkelfeld. Den findet man zwar, wie gesagt, auf keiner Landkarte, aber das ist vielleicht auch gut so, denn die Verantwortlichen in Stenkelfeld arbeiten gerade aktiv daran, den größten Verkehrsstau des gesamten Bundesgebietes zu schaffen.
Ja, noch rollt er hier störungsfrei, der Autoverkehr auf der A7. Aber das wird sich in wenigen Stunden ändern. Dann greifen hier die Stauprofis der Autobahnmeisterei Holmoor in die Trickkiste. Alt und grau in unserem Stau heißt das Motto. Die Leitung dieser Ferienaktion liegt in den bewährten Händen von Arnold Brinkbäumer. Herr Brinkbäumer, welchen besonderen Fahrspaß bieten Sie dem Verkehrsteilnehmer in diesem Jahr an?
Ja, wir haben sowieso schon seit 4 Jahren unsere Tagesbaustellen mit einstreifiger Verkehrsführung. Nee, die sind von vornherein immer für 6 Kilometer absoluten Stillstand gut. Nee, und dann kommen ja noch unsere diesjährigen Sonderaktionen.
Was haben Sie da im Einzelnen geplant?
Ja, das fängt an mit dem Mittelstreifen bei Quickborn. Nee, da gehen wir nachher bei und malen den neu an. Nee. Bis Montag entrosten wir denn noch die Brücke. Da sperren wir heute Abend erstmal für eine Stunde ganz ab. Denn 500 Meter weiter muss Rasen gemäht werden wegen den Standspuren, nicht solange das Wetter noch gut ist. Da machen wir jetzt mal den Hauptfahrstreifen schon mal ganz dicht. Tja, und wenn das nicht reicht, dann beschneiden wir vor Schnellsten noch mal die Büsche zwischen den Leitplanken, nicht, und stellen den Bauwagen auf die Überholspur. Also da sollten wohl so mindestens 20 Kilometer Stau mal rauskommen, nicht?
Herr Brinkbäumer, nun stellen ja Baustellen auch immer ein erhebliches Unfallrisiko dar. Haben Sie denn überhaupt keine Bedenken, dass da Leute gefährdet werden?
Menschenskind, das haben wir doch alles im Griff, nicht? Also wir erwarten vorher auf 2 Kilometer Länge eine Bundeswehrkolonne. Das ist alles schon abgesprochen. Und dann haben wir zusätzlich noch einen Schwertransport mit Überbreite, nicht? Der kommt von Finnland runter. Also wir sorgen dafür, wo man sagen, dass der Autofahrer gewissermaßen im Schritttempo an unseren Baustellen ankommt, wird er richtig rangeführt. Nee, kann gar nichts passieren.
So, jedenfalls stellt sich das der Leiter des Stauprojekts in Stenkelfeld vor. Aber was Staus angeht, können wir hier in Hessen, und zwar gerade die Menschen im Rhein-Main-Gebiet, zurzeit nur bitter lachen über Stenkelfeld und erst recht zum Beispiel über die Autobahn München-Salzburg. Und beinahe hätte ich jetzt gesagt, wir haben schließlich die Salzbachtalbrücke, aber das Problem besteht ja gerade darin, dass wir sie nicht haben. Denn erst hatten wir sie monatelang nicht zur Verfügung, weil sie marode und vom Zusammenbruch bedroht war. Und seit wenigen Tagen haben wir sie nun überhaupt nicht mehr, weil sie gesprengt wurde. So oder so, ohne Salzbachtalbrücke fehlt der Autobahn A66 zwischen Frankfurt und Wiesbaden ein entscheidendes Teilstück. Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir spricht deshalb vom größten anzunehmenden Unfall für die Mobilität in und um Wiesbaden. Und im nun folgenden Bericht unserer Reporterin Andrea Bonhagen werden wir es bestätigt finden. Die Verkehrssituation ohne Salzbachtalbrücke ist bildlich gesprochen genauso verheerend, wie es im wörtlichen Sinne die Sprengung für die Brücke gewesen ist.
Die Brücke liegt unten und manche sind sogar ein bisschen traurig.
Dass es jetzt so ist, also es ist schon ein komisches Gefühl auch irgendwie zugleich, ja.
So sieht aus wie nach einem Katastrophenfilm.
Eigentlich hätte die marode Salzbachtalbrücke schon 2018 abgerissen werden sollen. Wegen Bohrfehlern konnte das nicht passieren. Nun soll es schnell gehen bei den lauten Aufräumarbeiten.
Naja, es ist auf jeden Fall sehr staubig und die Maschinen sind schwer im Gange.
Salzmatterbrücke hat ja viel Stress verursacht, auch gerade für mich beruflich.
Ich kenne viele aus dem Rheingau, die natürlich jeden Tag massive Probleme haben. Ja? Und dann auch wirklich eine Stunde vorher aufstehen vor dem Arbeitsbeginn und auch eine Stunde später erst nach Hause kommen.
Aber es ist weiterhin viel Geduld gefragt. Lebenszeit auf Bahnhöfen, an Bushaltestellen, Pendler im Stau, Handwerker im Stau.
Das ist Katastrophe, das ganze Stadt ist so. Jeder
Mittlerweile
Tag.
Ist sehr, sehr anstrengend und nervend.
Das nervt schon sehr.
Müde Mitarbeiterinnen, geplatzte Termine, zu späte Lieferungen. Die Trümmer der Sprengung liegen auch auf den Gleisen zum Hauptbahnhof. Keine S-Bahnen, Züge nur nach Niedernhausen. Der Bahnhof der hessischen Landeshauptstadt ist seit Juni lahmgelegt. Vor Weihnachten sollen die Gleise wieder befahrbar sein. Wiesbadens Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende sagte nach der Sprengung:
Sie kennen meinen Begriff, den ich immer gewählt habe. Es ist schon ein verkehrstechnischer Albtraum, den wir bislang erlebt haben. Wir wissen alle, solange die Brücke noch nicht wieder steht, sind immer noch 80.000 Fahrzeuge, die sich irgendwie in der Fläche verteilen.
Die 80.000, die vorher über die Brücke gefahren sind. Verkehrsdezernent Andreas Kowoll.
Jetzt ist der maximale Worst Case eingetreten. Wir versuchen jetzt über einen schnellen Wiederaufbau dieses Nadelöhr in hoffentlich 1,5 Jahren zu überwinden. Diese 80.000 Fahrzeuge im städtischen Netz sind dramatisch für das Verkehrsgeschehen.
In 1,5 Jahren, 2023, kann es besser werden. Dann steht die erste Brückenhälfte Richtung Frankfurt wieder und soll beidseitig befahren werden. Es ist nicht die erste Brücke in Wiesbaden, die kaputt geht. Die Schiersteiner Brücke klappte 2015 zusammen. Ein Baufehler. Die Autobahn zwischen Wiesbaden und Mainz war monatelang gesperrt. Die Industrie- und Handelskammer berechnete einen Schaden für die Wirtschaft von 1,4 Millionen Euro täglich. Heute, 6 Jahre später, gilt dort immer noch Tempo 40. Grundsätzlich sind viel Verkehr und schwere Laster die Ursache für die vielen maroden Brücken in Deutschland. Stefan Krenz, Geschäftsführer der Autobahn GmbH, spricht ebenfalls auf der Pressekonferenz nach der Sprengung. Die Akustik will nicht, aber die Sätze sind wichtig.
Es ist das erklärte Ziel der Autobahn GmbH, dass wir in Deutschland keine zweite Salzbachtalbrücke bekommen. Dieses Ereignis darf sich nicht wiederholen.
Gleichzeitig sagte Krenz auch, wie schwierig das wird. Er habe marode Talbrücken der Rhönlinie an der A7 angeschaut, die dringend gemacht werden müssten.
Wenn wir das nicht hinkriegen, drohen, wie hier oder in Leverkusen, verkehrliche Einschränkungen.
Da kann man schon mal empfehlen, nach oben zu schauen, wenn man drunter durchfährt. In Wiesbaden hatten nämlich Augenzeugen von unten bröselnde Brocken gesehen. Die Brücke hätte in dem Moment einstürzen können. Ulrich Neuroth von der Autobahn GmbH.
Wir haben durchaus einen Beistand im Himmel gehabt, dass nichts weiter passiert ist.
Sein Chef Stefan Krenz spricht nun von einer Kraftanstrengung, einem Kraftakt. Vorher habe man nicht genug für Autobahnen ausgegeben. Deutschland habe 28.000 Brücken, Tausende müssten saniert werden. 400 pro Jahr statt 200. Das bedeutet mehr Geld, mehr Personal, schnellere Planung. Manche zweifeln schon, ob es genug Baufirmen, genug Baumaterial gibt. Deutschland eine Baustelle.
Sagt unsere Reporterin Andrea Bonhagen. Und je mehr derartige Baustellen es gibt, desto deutlicher wird, wie gewaltig der Autoverkehr bei uns in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes ins Gewicht fällt. Weil sein Gewicht unsere Straßen und Brücken belastet und weil seine Masse alles verstopft, wenn auch nur eine Straße oder Brücke nicht mehr befahrbar ist. Rund 48 Millionen Pkw sind in Deutschland angemeldet. Auf 1,7 Menschen in Deutschland kommt also ein Pkw. Das heißt im Durchschnitt mehr als jeder zweite Mensch in Deutschland hat ein Auto. Und fährt damit auch gern mal durch die Innenstadt. Aber hinter das gern setzt mein Kollege Ulrich Sonnenschein immer häufiger ein Fragezeichen.
Ich fahre gern Auto. Eigentlich. Aber irgendwie ist es doch heute kein Spaß mehr. Man steht im Stau, wartet an viel zu kurzen Ampelphasen, quält sich durch zu enge Straßen, an üppig ausgelegten Fahrradwegen vorbei und muss sich von den flinken Bikern auch noch rechts überholen lassen. Die Zeiten, da man die fehlende Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen noch genießen konnte, sind doch lange vorbei. Selbst sonntags morgens ist es nicht so leer, dass man einfach mal durchtreten kann. Und dann wissen wir inzwischen, dass der Autoverkehr für fast 30% der CO2-Emissionen in der EU verantwortlich ist und dass das nicht so bleiben kann. Also plädiere ich dafür, nach Mitteln und Wegen zu suchen, diesen Ausstoß zu verringern. Der erste und entspannteste Weg ist natürlich eine CO2-neutrale Elektromobilität. Da kommt der Strom einfach aus der leider noch zu geringfügig vorhandenen Steckdose und man muss sich nicht darum kümmern, wo er entsteht. Bei einem umfassenden Umstieg auf Elektroautos, so viel ist klar, kann dieser Bedarf nicht mehr aus nachhaltiger Stromerzeugung gedeckt werden. Ein zweiter Schritt wäre, es den Fahrrädern leichter zu machen. Dazu gehören deutlich gekennzeichnete Radwege, möglichst mit einer Barriere zur Straße hin, damit auch Kinder sicher von A nach B kommen. Parallel muss der Verkehr verlangsamt werden. 30 Kilometer in Innenstädten, maximal 60 außerhalb und auf Autobahnen 130. Da mag sich die Autolobby aufbäumen, aber wenn alle 130 fahren, wird der Verkehr flüssiger und auch nervenschonender. Und wer seine 260 PS noch spüren will, der darf gern mal eben beschleunigen. Von 0 auf 100 in 6 Sekunden. Aber sinnvoll ist es nicht. Tatsächlich muss man es dem privaten Autoverkehr schwer machen. Kurze Grünphasen an Ampeln, verengte Verkehrswege und eine Politik, die Fußgänger und Radfahrer eindeutig bevorzugt. Dazu muss der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden, mit häufigeren Haltestellen versehen und einem günstigen Tarif. Am besten wäre ein steuerfinanziertes Modell ohne einzelne Fahrscheine, dass der Kfz-Steuer aufgebürdet wird. Auch die Benzinpreise müssen deutlich steigen. Der Gewinn wird in eine Subvention der Bahn gesteckt. Dann können Züge häufiger verkehren, auch spät nachts noch, bis in die entlegenen Winkel des Landes hinein. Und in den Zeiten, in denen der Verkehr spürbar abnimmt, können Sammeltaxis übernehmen. Auch der Ruf nach mehr Parkplätzen ist ein falsches Signal. Parkhäuser versorgen die Innenstädte und leisten dem privaten Autoverkehr Vorschub. Wenn es keine Parkplätze mehr gibt, fahren die Menschen mit anderen Verkehrsmitteln in die Stadt, die dadurch eben nicht plötzlich unattraktiv wird. Meist war sie das schon vorher. Allen, die jetzt rufen, Verzicht war noch nie eine gute Lösung, man soll sich gefälligst um Alternativen kümmern, kann ich nur entgegenhalten, dass es ganz einfach ist, das eigene Auto stehen zu lassen. Eine wirkliche Alternative zum CO2-unfreundlichen Verbrennungsmotor sucht man dagegen schon sehr lange.
Gedanken meines Kollegen Ulrich Sonnenschein, die wir jetzt vertiefen wollen mit Dr. Wert Kanzler, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Guten Tag, Herr Dr. Kanzler.
Hallo, guten Abend.
Sie haben schon des Öfteren in Interviews gesagt, es sind zu viele Autos in unseren Städten, es müssten weniger sein. Welche Autos würden Sie denn verbannen und welche nicht?
Na, wir brauchen insgesamt weniger Autos. Wir haben ja gerade die Zahl.
Naja, aber jeder will ja mit seinem drin bleiben wahrscheinlich, ne? Oder nicht?
Jeder will mit seinem drin bleiben, ja, das ist richtig. Aber wir haben einfach viel zu viele. Ne? Wir haben nicht nur 48 Millionen Pkw bei 83 Millionen Bewohnern, wir haben auch 200 Millionen Sitzplätze. Ich meine, das ist, in welchem anderen Lebensbereich leisten wir uns solch eine Überversorgung? Und die Autos, auch die Zahl ist mittlerweile ja hinlänglich bekannt, stehen statistisch gesehen 23 Stunden am Tag herum. Also das sind, auch dieses Wort ist mittlerweile schon ein bisschen so ein Ladenhüter, aber es sind in erster Linie Stehzeuge. Und das ist erstmal die generelle Frage. Das heißt, wir haben das so gewollt, über Jahrzehnte ist alles dafür getan worden, dass es so kommt, wie es ist. Aber dass es nicht so weitergehen kann, das ist, glaube ich, jedem klar. Und das sagt ja nicht nur Herr Sonnenschein.
Weniger Autos in unseren Städten bedeutet sicher weniger Staus. Da können Autos ja eben auch stehen und tun das ja auch häufig. Aber das allein bedeutet ja noch nicht automatisch mehr Mobilität. Was ist denn nötig, um in einer autofreien Innenstadt oder in einer Innenstadt mit weniger Autos trotzdem Mobilität für alle zu gewährleisten?
Ja, reden wir lieber von autoarm als autofrei. Mhm. Autoarme Innenstadt heißt vor allen Dingen, dass der vorhandene Raum, der Verkehrsraum, die Straßen, die Parkplätze, dass das anders aufgeteilt wird und dass mehr Platz ist für die Alternativen, so wie wir das jetzt auch ja in der Pandemie in den letzten fast 2 Jahren jetzt erlebt haben. Also die Leute, die dann den ÖV gemieden haben, die aufs Rad gestiegen sind oder die kurz nach Beginn des Lockdowns dann ganz viel in die unmittelbare Umgebung gemacht haben, da war ja klar, da braucht es mehr Platz. Und das ist nun mal so, dass wir den Platz nicht beliebig erweitern können. Das heißt, er wird dann auf Kosten der Autos gehen, die eben ständig vor. Ein so ein Pkw braucht alleine 12 Quadratmeter, wenn es steht. Ne? Das ist einfach viel zu, und hat dann einen Besetzungsgrad, wir haben das alles gehört. Also insofern, es geht um den Platz, das ist der entscheidende Hebel, der muss neu verteilt werden.
Vielleicht kann man dann ja in Großstädten tatsächlich streckenweise ohne Autos auskommen. Auf dem Land sieht das ja schon ganz anders aus. Das haben wir bei der Planung dieser Sendung an den Diskussionen innerhalb der Redaktion gemerkt, zwischen den Stadtmenschen unter uns und denen, die auf dem Land leben. Heißt das, wer vom Land in die Stadt fährt, sollte dann nur noch bis zur Stadtgrenze mit dem Auto fahren?
Ja, das wäre eine Lösung, dass man sozusagen, wenn man in die Stadt möchte, dass man dann umsteigt. Dass man an große Park-and-Ride-Plätze fährt und dann, oder am besten natürlich schon von weiter her umsteigt und dann in die Stadt reinfährt. Oder aber, wenn es unbedingt sein muss, dann muss er mehr zahlen. Um das mal ganz brutal zu sagen, das muss dann einfach was kosten. So eine City-Maut wird dann schmerzhaft, das wird man nicht jeden Tag machen. Und was das Land angeht, natürlich ist es so, dass auf dem Land das alles schwieriger ist, weil es keine Alternativen oft zum Auto gibt. Wobei man vielleicht eins auch nicht vergessen darf, auch auf dem Land sind viele Wege recht kurz. Auch die kann man natürlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Und da spielt übrigens das Pedelec möglicherweise eine große Rolle, also das elektrisch unterstützte Fahrrad, weil das erlaubt auch mittlere Strecken, so 5, 6, 7 Kilometer ist eigentlich gar kein Problem. Es erlaubt es auch bei Gegenwind und auch bei hügeliger Landschaft. Und es wird ja übrigens auch in der Freizeit schon ganz schön oft genutzt. Also ich glaube, da haben auch jetzt während der Pandemie viele gemerkt, das ist vielleicht eine Alternative, nicht für alle, aber zumindest für einige Wege, auch auf dem Land.
Ist es denn aus Ihrer Sicht der richtige Ansatz, ja schleichend auf eine solche Entwicklung hinzuwirken, also dass man das Tempo verlangsamt durch Tempolimits, damit Auto eben fahren eben doch nicht mehr die schnellste Möglichkeit ist voranzukommen, dass man Parkraum den Autos entzieht, dass man die Benzinpreise raufsetzt, dass man also auf diese Weise Städte dann auch unattraktiv für Autos macht, wie wir das ja eben aus Paris gehört haben. Ist das der vielleicht sogar der einzig richtige Ansatz, weil man gesetzlich sowas ja nie durchkriegen würde?
Ja, das wird man wird alles das, was Sie angesprochen haben, gleichzeitig angehen müssen. Aber ich würde das jetzt auch nicht so rahmen, dass es jetzt immer die Unattraktivität des Autos geht. Es geht vor allen Dingen um mehr Attraktivität für die Alternativen. Also warum fahren denn viele Leute nicht in der Stadt Fahrrad? Weil sie Angst haben, weil sie sich nicht sicher fühlen. Und das heißt, es braucht sichere, geschützte Radwege, breite Radwege. Es braucht vor allen Dingen auch ganz viel Platz an den Kreuzungen, dass die Fahrräder wie in den Niederlanden dann vorne stehen, gesehen werden. Und das geht alles. Also diese Umverteilung und Neuausrichtung der Infrastruktur in der Stadt bedeutet vor allen Dingen ein Attraktivwerden für das Fahrrad, auch für das Zu-Fuß-Gehen übrigens, wenn man nicht dauernd unter die Erde gelenkt wird, sondern wenn man gute Überquerungsmöglichkeiten hat mit langen Ampelphasen. Also ich würde es genau andersrum formulieren. Nicht unattraktiv machen fürs Auto, sondern attraktiv machen für die Alternativen.
Wie aufwendig, wie zeitaufwendig und wie kostenaufwendig ist der Weg, der uns dorthin führt, dorthin, wo Sie gerade ja skizziert haben?
Also dieser Weg ist auf jeden Fall wesentlich kostengünstiger als der Weg der autogerechten Stadt. Der war sehr teuer. Der hat über Jahrzehnte gigantische Summen verschlungen, die übrigens jetzt, das haben wir auch gehört gerade, an eine Grenze gekommen ist, weil jetzt die viele Infrastrukturbauten, gerade Brücken und Tunnel, sozusagen ihr Lebensende erleben und jetzt vollkommen neu ausgerichtet werden müssen, rekonstruiert werden müssen mit gigantischen Summen. Und wir haben zum Beispiel jetzt das Phänomen, dass in den großen amerikanischen Städten, dass da die Stadtautobahnen jetzt radikal zurückgebaut werden. Und zwar in über 30 großen amerikanischen Städten werden die Stadtautobahnen zurückgebaut, gerade weil die Städte sagen, sie können sich das und wollen sich das nicht mehr leisten, jetzt Milliarden Dollar in die Rekonstruktion dieser maroden Brücken zu stecken und Autobahnen, die sind ja alle zum großen Teil geständert in der Stadt. Das heißt, es wird günstiger. Und schnell gehen kann es auch, weil natürlich das auch weniger aufwendig ist, Straßenraum umzuwidmen, Straßenraum zu entsiegeln. Das kann alles viel schneller gehen. Und wie schnell es gehen kann, das haben wir ja in der Pandemie gesehen mit diesen Pop-up-Radwegen. Das war sozusagen über Nacht möglich, dass man einfach da vorläufig erstmal gelbe Streifen gesetzt hat und dann so Poller, die mobil waren. Und das kann man, selbst die Verstetigung dauert nur ein paar Wochen, ein paar Monate, wenn man das geschickt angeht.
Dann wagen Sie doch mal eine Prognose. Wann werden wir autoarme Innenstädte haben? Wie lange wird das dauern?
Das hängt vom politischen Willen ab. Aber wie schnell es gehen kann, wie schnell die Veränderungen bei allen Geburtsschwierigkeiten, bei allen Kinderkrankheiten in Paris, das ist jetzt 5 Jahre her oder 6 Jahre, dass es begonnen hat. Und wer jetzt mal in letzter Zeit in Paris war, der hat gesehen, welche enormen Veränderungen das gibt. Das heißt, es kann relativ schnell gehen. Und ich möchte noch 2 Punkte benennen, warum es auch schnell gehen wird. Weil wir müssen die Städte auch zunehmend klimaresilient machen. Das heißt, müssen wir in der Lage sein, die Hitzeperioden, die Extremwetter besser zu bewältigen. Das heißt, wir müssen massiv entsiegeln und zwar relativ schnell. Schon in den nächsten Jahren müssen große Flächen, die jetzt asphaltiert sind, müssen entsiegelt werden, umgewidmet werden. Und das Grün ist ja kein Selbstzweck, sondern es ist ja die einzige Chance, um überhaupt die Wetterereignisse halbwegs abfedern zu können in den Städten. Und deswegen wird es, glaube ich, relativ schnell gehen.
Dr. Wert Kanzler, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Vielen Dank. Und jetzt gehen wir nochmal in den Landkreis Stenkelfeld. Auf keiner Landkarte zu finden, aber immer wieder experimentierfreudig. Zum Beispiel mit dem grünen Pfeil.
Ja, die Kreuzung Oelgesteeg-Schmöllerdamm ist der Verkehrsknotenpunkt schlechthin hier in Stenkelfeld. Der grüne Pfeil leuchtet in der Morgendämmerung. Neben mir steht der stellvertretende Leiter des Straßenverkehrsamtes, Herbert Nölken-Böckhoff. Zunächst vielleicht mal das Grundsätzliche, Herr Nölken-Böckhoff. Was hat es mit dem Verkehrszeichen auf sich?
Ja, also das Rechtsabbiegen ist jetzt jederzeit möglich. Nicht? Man hat praktisch immer freie Fahrt, selbst wenn die anderen auch alle grün haben. Nicht? Das heißt, man steht an der Kreuzung nicht mehr unnütz rum. Wir haben unsere Autofahrer heute Morgen in der Lokalpresse da auch ausdrücklich darauf hingewiesen. Und der dichte Berufsverkehr heute Morgen war für uns eine schöne Gelegenheit, diese moderne Verkehrsführung hier mal auszuprobieren.
Nun haben ja andere Länder wie Bayern sowie der Verkehrsclub Deutschland auf mögliche Gefahren für die Verkehrssicherheit hingewiesen. Was sagen Sie diesen Kritikern?
Ja, das ist ja nichts als die typische Panikmache, nicht? Das wird zum Teil auch von der Presse hochsterilisiert, nicht? Also nach meiner Meinung wird diese neue Regelung die Verkehrssituation entschärfen und der ganze Ablauf wird hier flüssiger.
Nun gut, trotzdem muss die Frage erlaubt sein, ob gerade die unübersichtliche Gefällstrecke des Schmöllerdamms für dieses Experiment geeignet ist.
Ja, junger Mann, dann merke ich schon, dass Ihnen hier die Sachkenntnis fehlt, nicht? Dann gehen Sie doch bei und stellen das Schild an Ökelmilch-Ecke-Bölterkamp, wo die LKWs von der Wurstfabrik rauskommen. Wollen Sie das verantworten? Wir bleiben dabei. Hier an der Kreuzung Oelgesteeg-Schmöllerdamm ist das Risiko am geringsten.
Vollbremsung für die Autofahrer, Freiraum für die Innenstädte. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Einen Tag, der mit dem neuen Bußgeldkatalog gegen Raserei und falsches Parken begonnen hat, dem wir aber insgesamt der Frage gewidmet haben, wie wir unseren überbordenden Autoverkehr zurückdrängen können, ohne dadurch auf Mobilität verzichten zu müssen. Einige Überlegungen dazu haben wir eben vom Mobilitätsforscher Wert Kanzler gehört, aber auch die besten Überlegungen nützen nichts, wenn es an Bereitschaft fehlt, sie umzusetzen. Und zwar bei denjenigen von uns, die, aus welchen Gründen auch immer, bevorzugt am Auto festhalten wollen. Und damit sind wir wieder bei der psychologischen Seite des Autofahrens oder Nichtfahrens und bei Jörg-Michael Sohn, Verkehrspsychologe in Hamburg, mit dem wir jetzt wieder verbunden sind. Herr Sohn, für wie groß halten Sie denn hier in Deutschland die inneren Widerstände bei denen, die Auto fahren?
Sie sind durchaus vorhanden, aber sie sind, glaube ich, auch abbaubar. Ich komme ja aus einem Projekt, lebe hier in einem autofreien Wohnprojekt. Und die Erfahrung war, dass viele Leute, die einfach solchen Experimenten kritisch gegenüberstanden, gemerkt haben, es lohnt sich. Ein Verzicht aufs Auto ist nicht ein Verlust von Lebensqualität, sondern ein Gewinn von Lebensqualität. Weil die Leute, das wurde in der Sendung sehr deutlich, die tatsächlich versuchen, so in den Innenstädten sich durchzuschlagen mit dem Auto, auch nicht ein gutes Gefühl haben. Die kommen an die Grenzen, die Systeme. Wir müssen tatsächlich eine radikale Veränderung machen. Allerdings nicht unter Druck, sondern die Leute müssen einfach auch merken und spüren, dass ein Verzicht aufs Auto durchaus eine Entspannung des Lebens bedeuten kann. Es fallen bestimmte Sachen weg, ich kann bestimmte Zeiten besser nutzen und ich bin insgesamt entspannter.
Nun führen ja einige der Maßnahmen, von denen in dieser Sendung die Rede gewesen ist, durchaus auch dazu, dass Druck ausgeübt wird. Wie wirkt es auf Autofahrerinnen und Autofahrer nach Ihrer psychologischen Erfahrung, wenn man ihnen mit diversen Maßnahmen, mit Geschwindigkeitsbegrenzungen, Parkverboten, Bußgeldern, mit höheren Benzinpreisen, mit autoarmen oder autofreien Innenstädten das Autofahren schwer macht? Führt das tatsächlich zu Einsicht, zum Fügen in das Unvermeidliche oder doch eher zu Trotzreaktionen?
Ich fürchte, dass eine Menge an Trotzreaktionen auftauchen wird. Weil das Problem ist ja tatsächlich, dass ich im Regelfall vor der Situation stehe, dass ich immer dafür bin, dass bei anderen etwas passiert, aber bei mir selber wenig Anlass sehe, was zu verändern. Und es wird darauf ankommen, an Veränderungen so eine gewisse Freude wieder zu erwecken. Wir müssen ja uns klar machen, dass was wir für das Autofahren brauchen, haben wir nicht gelernt bis 18, sondern ganz viele Sachen haben wir in den letzten Jahren gelernt. Das heißt, Autofahren ist ein lebenslanger Lernprozess, der auch Spaß machen kann, wo ich neue Sachen ausprobieren kann und wo ich immer wieder denken kann, wie man Mobilitätsverhalten einzusortieren ist und wo ich es doch besser machen kann.
Wie erreicht man denn bei denjenigen von uns, die Autofahren, die Einsicht, dass man eben oft nicht schneller mit dem Auto vorankommt und oder auch die Fantasie, ja, dass man das Auto eben nur teilweise nutzt und dann vielleicht an der Stadtgrenze auf die Öffentlichen umsteigt? Wie erreicht man solche Einsicht und solche Fantasie? Müssen das Anstöße von außen sein oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass das von innen herkommt?
Man kann es in vielen Fällen selber ausprobieren. Man kann ja einfach ausprobieren, wie lange brauche ich eigentlich von A nach B mit dem Auto im Berufsverkehr, in ruhigeren Zeiten mit dem Fahrrad, mit dem Auto und welche Strecken lohnen sich mit dem Fahrrad oder Auto und welche lohnen sich nicht. Der Punkt ist ja der, dass wir tatsächlich überzeugt sein können, dass ein verändertes Verhalten im Verkehrsbereich tatsächlich zu einer größeren Zufriedenheit auch von denjenigen, die es machen, führen wird. Es ist ja nicht ein Zwang, nicht etwas, was wir machen müssen, sondern was uns Freiheit gibt. Ich bin auch immer dafür gewesen, den Begriff Autofreiheit zu benutzen und nicht den Begriff Autoarmut, weil er was anderes suggeriert.
Wir haben ja auch gehört, dass es im öffentlichen Raum eben ein Aufeinandertreffen von verschiedenen Interessen gibt, je nachdem, welches Verkehrsmittel man da nutzt. Und ja, dass man diesen öffentlichen Raum womöglich anders verteilen muss, als man es bisher getan hat. Wäre schon etwas gewonnen, wenn alle dieses Thema so betrachten und angehen würden, dass es da letztlich um ein Aushandeln von Interessen und von Spielräumen gehen muss.
Ja, und auch das Akzeptieren von verschiedenen Interessen und Sichtweisen. Ich sage immer meinen Klienten, entscheidend wird sein, ob es ihnen gelingt, in Zukunft sowas zu sagen wie, warum macht er das? Und zwar mit einer wirklichen Neugier und nicht zu sagen, warum macht er denn das? Weil dann bin ich in der Situation, wo ich dem anderen nichts mehr zutraue und versuche, mich durchzusetzen, wenn das andere etwas bedeutet, wie mich in die Interessen verlage, das andere hineinzuversetzen und ihn zu akzeptieren als jemand, der auch auf der Suche nach besseren Wegen ist.
Wir können jetzt hier natürlich keine psychotherapeutische Sitzung simulieren, aber wie schaffen Sie das bei Leuten, die zu Ihnen kommen, so eine Einsicht oder eine solche Sichtweise herbeizuführen?
Na, entscheidend wird immer sein, dass ich in der Lage bin, zu erkennen, dass ich an bestimmten Stellen Schätzfehler mache. Einer meiner Beispiele ist immer, dass ich die Leute frage, was glauben Sie, wie viel wiegen 1000 Stahlkugeln von 1 Millimeter Durchmesser? Wenn Sie darüber nachdenken, werden Sie im Regelfall zu Schätzungen kommen wie 3-4 Kilogramm. In Wirklichkeit sind es 3,5 Gramm. Man kann das berechnen, man kann das nachweisen, aber es macht doch mal klar, dass wir in bestimmten Bereichen nicht gewohnt sind, richtige, gute Schätzungen abzuliefern. Und das betrifft auch sowas wie Aufprallgeschwindigkeiten, betrifft sowas wie Zeitgewinne, betrifft sowas wie Kosten eines Autos. Wir haben an solchen Stellen falsche Wahrnehmung der Realität und müssen lernen, sie zu verändern.
Jörg Michael Sohn, Verkehrspsychologe in Hamburg. Ganz herzlichen Dank. Vollbremsung für die Autofahrer, Freiraum für die Innenstädte. Das war der Tag in hr2 Kultur, als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.